so überhaupt.
Gehen mit großen Schritten aufs Staffelfinale zu.
Ja, tun wir. Hast du schon eine Nornenkönigin?
Warte, ich bin vorbereitet. Tada!
Oh, großartig. Okay, ist das noch die, ist die mit ohne Arschgeweih?
Der, die mit Arschgeweih ist unten im Schrank.
Okay.
Ich hatte ja damals gleich die ganze Serie bestellt.
Ah, okay. Ja, gut.
Das
Du
ist die
warst
zum
sehr optimistisch.
Reinmalen. Ja, natürlich.
Das macht ja nichts. Kein
Das
Problem.
ist die von Wie die Mops zum Reinmalen.
Ah ja, gut. Ich habe für Staffel, Moment, lass mich überlegen. 4, 5, 6, 7, 8 und 9 die Taschenbücher schon aus dem Bücheroutlet geholt. Ja, oder für 7 und 8 jedenfalls. Also den letzten König Teil 1 und Teil 2. Also Hexenholzkrone und im Reich der Grasländer.
Da muss ich noch gucken, was ich dann mache. Aber da habe ich ja also noch 2 Jährchen Zeit wahrscheinlich.
Nein, eher, ja, eher 3 wahrscheinlich. Ich wollte zwischendrin, also wenn wir hiermit durch sind, dachte ich eigentlich, dass wir uns an die Veröffentlichungsreihenfolge halten und dann tatsächlich erstmal, also ich würde total gerne auch was zum brennenden Mann machen. Das ist allerdings relativ schwierig, weil es das eigentlich genau gar nicht mehr gibt. Ich habe es noch als CD-Version. Mal gucken, was wir da so machen, ob ich das irgendwie zu dir kriege oder ob wir uns das zusammen einfach bei Discord anhören oder keine Ahnung, wie wir das machen, aber das würde ich halt trotzdem gerne irgendwie mit reinpacken. Das wäre also eigentlich nach Teil 4 das nächste. Dann aber definitiv zwischendrin auf jeden Fall das Herz der verlorenen Dinge. Und wenn wir uns dann schon an die Veröffentlichungsreihenfolge halten, eigentlich auch erst noch Brüder des Windes. Boom.
Ja, mach du nur. Ich muss dann nur schauen, wo ich denn die Dinger herkriege.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Hallo ihr Lieben. Episode 18, Kapitel 23 und 24. Richtig?
Richtig?
Gut. Fangen wir an mit Kapitel 23, Tiefe Wasser.
Wir sind wieder bei Miriamel. Bei der waren wir das letzte Mal in Kapitel 19, also unserer Folge 15. Ja, ich bin mittlerweile vorbereitet.
Großartig. Ich auch. Hätte es auch gewusst. Kinder des Seefahrers.
Wo sie etwas einen Crush für Aspitis Privis entwickelt hat.
Ja, Crush ist genau das Richtige, ist genau der richtige Ausdruck. Ja. Kurze Zusammenfassung. Wir befinden uns auf der Ätna-Wolke irgendwo in der Bucht von Firanus, nachdem Miriamel und Kadrach aus der sankelanischen Edunitis, in Klammern, die da gerade brannte, Klammer zu, geflüchtet waren und sich auf dieses Schiff gerettet haben. Beziehungsweise Kadrach hat sie beide dahin gerettet. Miriamel war ja bewusstlos. Und leider Gottes ist dieses Schiff halt abgelegt und jetzt befinden wir uns auf hoher See.
Armer Kadrach, aber das hätte er sich eigentlich denken können, dass so ein Schiff vielleicht dann doch nicht so lange am Hafen bleibt.
Ja.
Ja.
Also ich weiß es nicht. Ich muss sagen, die Idee an sich ist nicht schlecht, sich da zu verstecken, aber bei einem mobilen Versteck muss man halt ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, dass ein mobiles Versteck in Bewegung gerät. Ja. Ich finde ja nach wie vor es sehr erstaunlich, dass Kadrach immer noch bei Miriamel ist.
Ja, hätten wir wahrscheinlich anfangs so nicht erwartet.
Ja, genau. Denn eigentlich war ja seine Aufgabe wohl ihn. Moment, wie war das denn eigentlich? Er ist ja von Vara beauftragt worden, mit Miriamel nach, ach so, nach Naban zu gehen. Da sind sie ja nur noch
Ja.
nicht. Vielleicht liegt es auch daran, ne?
Naja,
Dass
aber
er immer noch
eigentlich
meint, er müsste. Ach so, nee, da. In der
waren sie
sankelanischen
doch.
Edunitis waren sie ja.
Also eigentlich
Stimmt.
hat er seinen Auftrag erfüllt.
Ja.
Also offensichtlich hat er so etwas wie ein Gewissen.
Ja, und er ist ja der festen Meinung gewesen, dass in der sankelanischen Edunitis Gefahr für Miriamel droht und hat sie deswegen weggebracht. Und jetzt auf dem Schiff kann er ja nun auch eigentlich nicht weg, ne?
Ja, wie wird das mit Sprichwörtern? Das ist so aus dem Feuer, aus der Pfanne ins Feuer, ne? Weil Aspitis Brevis ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Ersatz. Also den beiden ist auf jeden Fall bewusst, dass sie nicht ihre normalen, herkömmlichen Namen verwenden sollten und preisgeben sollten, wer Miriamel wirklich ist.
Ja, Aspides Brevis ist ja ein guter Freund von Herzog Benigaris, unserem vatermordenden Nabanai-Prinzen oder Fürsten, wie auch immer man das nennen mag.
Hast du schön ausgedrückt.
Was? Das vatermordend? Ja, sehen wir den Tatsachen ins Auge. Es ist ein Fakt.
Ja, weiß ich.
Das müssen wir uns dann mal so vor Augen führen, ne? Ja, und wen wir auch auf diesem Schiff kennengelernt haben, außer Aspides Brevis, den Miriamel halt mit einem ziemlichen Crush belegt. Hadrach ist nicht so begeistert davon, ist Gan Itai.
Die Niski.
Zu der kommen wir dann später nochmal, ein bisschen ausführlicher. Aber nur schon mal so für den Hintergrund. Und wir sitzen jetzt mit Aspides beim Abendessen.
Mit Maria auf einmal wieder oder Maria und Kadrach.
Ich habe das früher immer Maria gelesen, also wie Biene Maja auf Westfälisch. Dieses R habe ich dann einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Deswegen war ich sehr erstaunt, als es dann in einem Hörbuch auf einmal Maria hieß. Da habe ich gedacht, wieso haben die das anders übersetzt? Was soll das denn? Und ja, aber die Diskussion mit den verschiedenen Namen hatten wir ja schon bei Pelippas Schüssel bzw. Schlüssel. Auch auf dem Discord, da waren wir uns ja alle einig. Es haben also ganz viele Pelippas Schlüssel gelesen. Ich finde auch Schüssel eigentlich so ein bisschen. Ja, naja, egal.
Es ist ja der Schlüssel, aber wir haben alle Schüssel gelesen. Ich glaube, so rum war es. Weil bei Herberge, nein?
Nein, es ist die Schüssel.
Ach, ich kriege das in meinem Kopf nicht mehr hin.
Ja, macht ja auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Kommen wir vielleicht nochmal ein andermal zu. Aber jetzt mal zurück auf unsere Eadne-Wolke. Einverstanden?
Mhm. Zum Abendessen, zu der Schüssel. Oder zu den Getränken, zu denen Aspides zuhauf zuspricht. Weil der ist, glaube ich, auch nicht mehr so ganz nüchtern.
Wieso auch?
Weil das sonst eigentlich immer Kadrachs Job ist. Aber der macht dieses Mal einen relativ... Naja gut, alles, was er isst, behält er, glaube ich, auch nicht lange für sich. Vielleicht hat er einfach nicht die Gelegenheit, um sich zu betrinken.
Also letzten Endes ist es halt so, Miriamel versucht oder erzählt Aspides eine Geschichte von einer Tochter aus einer kleinen, weit entfernten Baronie irgendwo im Erkühnland, die auf der Flucht vor Feuertänzern gewesen ist und sich deswegen auf der Eadne-Wolke versteckt hat. Eigentlich war sie halt mit ihrem Vormund, Bruder Kadrach, auf dem Weg in ein Kloster und... Aspides kauft ihr das auch mehr oder weniger ab, ist da ein bisschen besorgt um dieses erkühnländische Edelfräulein. Miriamel versucht das immer wieder so ein bisschen abzuwiegeln. Kadrach sitzt sehr stumpfsinnig brütend daneben. Miriamel ist sich relativ sicher, dass das, was sie Aspides so erzählt, Kadrach nicht unbedingt begeistert. Ja.
Sagen wir es mal so. Ich verstehe Kadras Bedenken. Also wenn du schon lügst, dann musst du es halt gut machen, weil du musst halt auch deine ganzen Erzählstränge bei dir behalten und darfst dir dann irgendwann nicht widersprechen. Aber ich glaube, es wäre, also mit dem, was später noch kommt, das ist, glaube ich, wäre egal gewesen, was Miriamel da erzählt. Aspides wird nicht einer unserer Lieblingscharaktere, glaube ich, sein. Ich finde den später noch recht schwierig.
Okay. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde ihn hier jetzt noch relativ harmlos.
Ja, jetzt, ja.
Aber gut, okay, schauen wir mal, ne?
Wobei, ist die Frage, wenn ich hier schon Besuch habe und quasi die zum ersten Mal zum Abendessen ist, vielleicht sollte man dann auch noch die Überleitung herkriegen. Als wir Miriam und Kadra verlassen haben, waren sie ja noch blinde Passagiere, aber mit dieser Geschichte haben sie sich ja irgendwo aus der Situation gerettet. Ich glaube, so unbekanntes Edelfräulein halte ich noch besser als irgendwo Bauerstochter oder sowas, weil dann hätten sie wahrscheinlich wirklich die beiden auf der nächsten Insel oder irgendwo ausgesetzt oder gleich über Bord geschmissen. Und ob das jetzt so die bessere Alternative gewesen wäre, weiß ich nicht.
Ja, aber es ist halt schon, wie du sagst, sehr schwierig, dass Miriamel da auch im Hinterkopf behält, wann sie was erzählt hat. Und es bringt sie ja auch das eine oder andere Mal im Laufe dieses Kapitels so ein bisschen in die Bredouille, ne? Also wir kommen da ja nachher nochmal zu, dass sie dazu Kadrach was sagt. Kommen wir halt gleich zu. Also ich finde es schwierig. Einerseits, ja, sie kennt sich natürlich als Edelfräulein getarnt fühlt sie sich wahrscheinlich wohler als irgendwie als Schneiderstochter oder Bäuerin oder was auch immer. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine Schneidertochter, die mit ihrem Vormund als Mönch unterwegs ist, klingt auch irgendwie nicht so ganz glaubwürdig. Ja. Also es ist ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja, und dass sie ihren richtigen Namen nicht verwendet, dass das auch keine Option ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja, auf jeden Fall. Miriamel ist ja definitiv weiterhin der Meinung, dass das, was ihr Vater da macht, nicht in Ordnung ist. Und sie wollte ja nach Nabban, um ihren Onkel Leobardes davon zu überzeugen, dass er auf der Seite von Josua in diesen Bruderkampf eintreten soll. Das wurde ja dann von Benigaris torpediert durch eben den vorhin schon erwähnten Vatermord. Aber Aspides als guter Freund von Benigaris ist sicherlich wäre sicherlich sehr erfreut darüber, wenn er die Prinzessin in die Hände, also die Tochter des Hochkönigs in die Hände bekäme. Damit könnte er sich natürlich bei Elias sehr gut lieb Kind machen, so nach dem Motto, guck mal, ich habe deine Tochter und naja, wer weiß, was sich daraus so ergeben hätte oder ergeben könnte.
Und aber auf dem Schiff wissen sie eigentlich komplett alle noch nicht, dass der Lektor tot ist, oder? Weil das Schiff muss eigentlich quasi vor den Nachrichten schon abgelegt haben.
Also das Thema haben wir ja nach dem Abendessen. Dass als Miriamel und Kadrach in der Kabine sitzen, da sagt Miriamel dann ja auch, sie hätte ja nur Kadrachs Wort darauf, dass der Lektor tot wäre, weil auf dem Schiff ja auch niemand was davon sagt. Und Kadrach erklärt das halt dahingehend, dass er sagt, ja nun, Lektor Ranessin ist gestern Abend spät nachts ums Leben gekommen und wir sind frühmorgens mit diesem Schiff aufgebrochen. Also da ist halt die Frage, inwieweit da nachts jemand Wache steht und sehen kann, dass die sankelanische Edonitis brennt, sich das rumspricht. Anscheinend hat es sich das nicht rumgesprochen. Mhm.
Aber nochmal kurz zurück zu dem Abendessen. Das wird ja mehr oder weniger beendet durch Gan Itai, die mit Aspides reden will. Und dafür dann die beiden anderen eher entlassen sind, die sich dann eben in die Kabine zurückziehen, für die der Kapitän seinen Schlafplatz räumen musste.
Ja.
Also der darf sich jetzt bei den Gemeinschaftsunterkünften seiner Leute mit dazu gesellen.
Mit Aspides Begründung, dass er ja Miriamel nicht mit dem gehörigen Respekt behandelt hätte. Naja, er wusste ja nun auch nicht, wen er da vor sich hat. Für ihn waren das ja erstmal nur blinde Passagiere, ne? Ich meine,
Ja, freundlich war er jedenfalls nicht.
Nein, das ist richtig.
Aspides bietet aber Miriamel auch noch andere Kleidung an, damit sie nicht in dieser Mönchskutte rumlaufen muss, weil natürlich hat er auf seinem Schiff irgendwelche Frauenkleider gelagert von seiner Schwester.
Warum auch immer,
also wenn es denn seine Schwester war.
Ich wollte dich fragen, wie ernst nimmst du das, dass das seine Schwester ist, beziehungsweise war?
Gar nicht.
Bin ich ja beruhigt.
Ich bin zu vermessen zu fragen, hat Aspides wenigstens auch eine Schwester, aber das wird ja wahrscheinlich bekannt sein, ob oder ob nicht. Also
keine Ahnung.
Mein Volk. Aber Kadrach glaubt es ja auch nicht so ganz.
Genau.
Und wer auch nicht alles so ganz glaubt, ist Gan Itai. Also ich glaube, die Geschichte von Miriamel, an der Stelle sagt sie ja schon, also ja, so sinngemäß, dass sie den beiden nicht so ganz glaubt. Aber sie sieht da, glaube ich, schon keine Gefahr fürs Schiff. Und das ist ja ihre erste Priorität.
Ja, das kommt ja später nochmal ganz deutlich, aber hier sagt sie ja auch, das Mädchen und der Mönch, auch wenn sie vielleicht nicht sind, was sie sagen, machen mir die geringste Sorge. Aber was jetzt wirklich ihre Sorge ist, ist, dass von Norden ein Sturm aufzieht und der begleitet uns jetzt auch quasi durch diese kompletten zwei Kapitel hindurch. Also nur dieses Aufziehen des Sturmes, ausgebrochen ist ja auch in zwei Kapiteln noch nicht.
Sagen wir es mal so, der begleitet uns ja eigentlich auch schon länger.
Ja, natürlich, aber er wird ja immer akuter quasi, ne?
Mhm. Ja, und bei Meer scheint das zur Folge zu haben, dass die Kilper aus sämtlichen Tiefen hochgescheucht werden und vor sich hergetrieben werden, weil Gan Itai ja selber sagt, also dass ein Kilper dabei, die kennt sie selber noch nicht. Oder ich glaube, irgendwas mit deren Lied hat sie selber noch nicht gehört.
Ja, und auch in großen Mengen, also deutlich mehr als bisher so.
Sie lässt dann, glaube ich, auch Aspides auch zurück, der seinen Rausch dann am Tisch ausschläft.
Jo.
Weiß jetzt nicht, macht jetzt nicht den besten Eindruck bei mir.
Wer? Aspides?
Ja.
Ist das nicht ein idealer Heiratskandidat für Miriamel?
Nee. Ich weiß ja nicht. Also ehrlich, also wenn ich schon Gäste habe, dann besaufe ich mich doch nicht gleich während des Abendessen komplett. Schon gleich gar nicht als Graf. Ich weiß nicht. Ja, ja, kein Kommentar, ne?
Nö, kein Kommentar. Er hat Gründe dafür.
Ich bin jedenfalls erstmal Kadrachs Meinung. Der mag ihn nämlich auch nicht.
Ja, nee, dass wir ihn nicht mögen, darüber sind wir uns ja mal grundsätzlich einig. Und Kadrach schimpft auch nachher sehr mit Miriamel, so nach dem Motto, hättest du dich mal als jemand ausgegeben, der wirklich unbedeutend ist, als Schneiderstochter, Bauerntochter oder wie auch immer. Da ist Miriamel nun nicht so ganz begeistert von, weil dann hätte Aspides sie ja vielleicht am nächsten Anliegeplatz von Bord geschickt, aber bis dahin hätte er sie arbeiten lassen. Dafür ist sich unsere Prinzessin dann aber doch ein bisschen zu fein, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Hätte ich noch eine andere Theorie dazu, aber...
Erzähl!
Das, so wie sich Aspides später noch benimmt, hätte sie dann noch weniger Schutz vor ihm gehabt.
Okay.
Gesagt, ich finde den sehr bedenklich.
Ja, auch in Bezug auf die Kleider, die er da rumliegen hat, meinst du jetzt auch, ne?
Ja, also er ist, wie gesagt, vielleicht später, wenn wir an der Stelle sind.
Ja, okay,
ja, sie bekommt jetzt erstmal Kleidung von ihm, wie auch immer die aussehen mag. Ja, von welcher Schwester auch immer, die da liegen geblieben ist.
Schwester, in Anführungszeichen.
Ja, aber ansonsten, glaube ich, habe ich zu denen hier nicht mehr viel zu sagen.
Doch, ich habe noch ein Zitat, wobei ich tatsächlich dieses Mal wieder unheimlich viel angestrichen habe, weil irgendwie strotzt es vor Bildern.
Weil ein Zitat hätte ich tatsächlich auch noch. Weil Kadrach sagt, nur bitte ich euch, schenkt keinem anderen mehr Vertrauen als mir. Und man denkt, ja gut, dass sie ja Kadrach so sehr vertraut.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst
naja,
du das?
Naja, Kadrach möchte ja, dass er quasi, dass Miriam ja quasi nur ihm vertraut, aber sie vertraut ja ihm ja auch nicht.
Ich verstehe das immer noch nicht, was du damit sagen möchtest.
Ja, weil es halt so dieser Gegensatz ist, weil er ja von ihr Vertrauen verlangt, dass sie niemandem vertraut, aber nur ihm, und sie vertraut ja nicht mal ihm.
Ach, so meinst du. Also das, ja, aber sie vertraut da eher Aspides als Kadrach, oder?
Ja, was ich tatsächlich nicht für die beste Wahl hat. Ja. Aber gut, kommen wir zu deinen Zitaten.
Ja. Ja, das ist nämlich am Ende dieses Abschnitts. Als die da auch in ihrer Kabine sitzen und schlafen gehen. Eine seltsame, quälend fremdartige Melodie lag in der Luft. Zeitlos und unrhythmisch wie das Rauschen des Meeres. Beharrlich wie der an- und abschwellende Wind. Irgendwo draußen in der Dunkelheit sang Gan Itai die Kilpa in die Tiefe. Ach, ich mag einfach die Niski. Keine Ahnung warum. Gut.
Ja, doch, die machen. Also Gan Itai macht jetzt eigentlich schon einen sympathischen Eindruck. Sie ist halt um das Wohl des Schiffes und der Besatzung besorgt. Das ist halt Priorität 1 für sie.
Mhm.
Aber jetzt wechseln wir auf den Griansburg zu Eolir, der nicht mehr irgendwo in den tiefsten Tiefen dieses Berges rumkurft, sondern obendrauf ist und sich da durch den schlimmsten Schneesturm des ganzen Sommers kämpfen muss.
Surprise, surprise.
Aber selbst ihm wird, glaube ich, langsam klar, dass das Wetter ganz und gar nicht normal ist, sondern dass es auch damit irgendwas auf sich hat. Er hat die Taschen voller Karten. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie dann unten diese ganzen Karten, die sie da unten gefunden haben, irgendwie abkopiert haben, dass er sich durch den Hochhorst oder wo auch immer langschleichen kann. Ich glaube, so ganz klar ist ihm sein Ziel selber noch nicht.
Er hat ja das Ziel, dass er diese Karten zu Josua bringen soll, damit Josua diese Karten nutzen kann, um eventuell Elias anzugreifen auf dem Hochhorst. Das ist, glaube ich, die Intention dahinter.
Nee, die Intention dahinter ist, dass Megwin ihn loswerden wollte.
Ja, auch. Ja, ja. Aber Eolir weiß natürlich überhaupt noch nicht, wohin soll. Es ist ja für Eolir auch noch gar nicht klar, ob Prinz Josua überhaupt wirklich überlebt hat. Das ist ja bisher immer nur ein Gerücht gewesen. Und er hat auch gar keine Ahnung, wo der denn wohl sein könnte. Da kommen wir ja dann auch gleich nochmal zu. Aber tatsächlich erstmal raus aus Hernestiri, das ist jetzt so grob die Richtung. Ne? Hernestiri ist ja ganz im Westen von Ostenart, irgendwo nach Osten erstmal. Und runter vom Griensbock und auf dem Weg dahin betrachtet er halt auch Hernestir, also Hernisadag und den alten Teig und die ganzen Siedlungen und alles und bemerkt halt auch, dass Skali von Karlskrücke da angefangen hat, die Wälder zu roden, dass die Häuser bauen stellt dann tatsächlich auch im Zuge dessen fest, ja, Skali, der holt seine ganzen Rimmersmänner hierher.
Aber nicht nur die Rimmersmänner, sondern tatsächlich die ganzen Familien.
Ja, genau. Denn wenn der Winter schon wieder in Hernestir ist, wie muss es denn erst in der Rimmersmark sein? Letzten Endes handelt Skali da tatsächlich in meinen Augen relativ vernünftig, indem er seine Leute da wegholt.
Genau, und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass Eolia, dem macht es ja richtig wütend an der Stelle. Und so wütend, dass es sich ja da schon quasi eine Schlacht herbei wünscht, wo ich mir denke, jetzt denk doch mal nach, warum die ihre Familien hierher holen. Wie lange dauert es, dass es bis denen allen mal auffällt, dass eigentlich ihr Feind sie nicht gegenseitig sind, sondern ja irgendwas, was ja da aus dem Norden wohl anzurücken scheint. Siehe Wetter, Sturm etc. Also ich glaube, auf lange Sicht geht es den Nornen nicht darum, irgendwie Elias zu unterstützen, sondern das die Menschheit allgemein irgendwo auszurotten.
Steile These.
Naja, komm.
Ja, ja.
Elias ist nur Mittel zum Zweck. Also wir schauen erstmal, dass sich die Menschen gegenseitig bekämpfen, um sie zu schwächen und dann beseitigen
wir das. Eolair macht sich da ja auch Gedanken darüber, wieso Elias sich so verhält. Er hat auch ganz stark das Gefühl, dass Prürates da irgendwo seine Finger im Spiel hat.
Ganz sicher, ja.
Mhm. Ja, und diese Sehnsucht nach der Schlacht, letzten Endes ist das quasi die einfache Lösung, ne? Einmal Augen zu und durch und dann ist alles wieder gut, so ungefähr.
Ja, so funktioniert
es natürlich nicht so einfach. Dass das natürlich nicht so einfach geht, ist aber auch Eolair in seinem durchaus vorhandenen Intellekt bekannt. Es ist halt nur so dieses Gefühl, was er im Moment hat. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Ohnmacht geschuldet, dass er jetzt auch wirklich quasi so, ja, von einem Nichts steht, ne? Hernestir existiert quasi nur noch das, was von Maegwin da ist. Maegwin wird immer verrückter. Maegwin hat ihn weggeschickt. Er sieht ja dann auch ein, dass das vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee ist, ist allerdings nach wie vor ziemlich sauer über die Art und Weise, wie sie ihn da quasi wie einen Schuljungen weggeschickt hat. Und dann macht er sich jetzt halt auf und versucht irgendwie da Hinweise zu finden, wo er sich denn jetzt hinwenden kann. Wir lernen ein bisschen was über die Geografie von Ostenart kennen auf seinem Weg. Nicht nur, was jetzt gerade so in Hernisadag passiert, sondern wir machen auch einen großen Bogen um Kranhür.
Ich habe mir gedacht, irgendwo habe ich das doch schon mal gehört. Irgendwie bringe ich da Kadrach mit in Verbindung.
Richtig, ja. Kadrach ist aus Kranhür. Hätte dich sonst gefragt.
Das war mir klar.
Ach so, okay.
Nee, aber es klingelte auf jeden Fall. Nee, und um Kranhür herum geht es dann weiter nach Albin Geert. Von denen hatten wir, glaube ich, auch schon mal gehört.
Ja.
War das nicht dieser Ort, wo die aus Nabarn damals angelandet waren?
Das kann wohl sein. Das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, aber die vergleicht auf jeden Fall mit Perduin, weil sie stark gegen die Politik sind, aber eine große Neigung zum Profit haben.
Ja, und von Perduin hört man ja immer wieder, da gibt es ja dieses Sprichwort, also wenn die sankelanische Maestrevis Apfelwein möchte, dann pflanzt Perduin Apfelbäume. Die sind also immer ganz schnell dabei, wenn es um ihren persönlichen Profit geht. Ja, und in Abingaid trifft Eolair dann tatsächlich endlich jemanden, der ihm so ein bisschen einen, ja, Hoffnungsschimmer oder so gibt davon, in welche Richtung er sich jetzt fortbewegen soll. Er trifft dann nämlich einen Priester, der gerade eben aus Navan gekommen ist. Und zwar angeblich direkt aus der sankelanischen Edunitis. Dieser Priester ist auch ein bisschen angetrunken oder auch ein bisschen mehr. Und dieser Priester erzählt ihm unter dem Siegel der allerhöchsten Verschwiegenheit, dass Josua ja angeblich den Fall von Naglimund überlebt haben soll und mit 7 Gefährten sich ins Grasland aufgemacht hat. Und danach ist dieser Priester wohl sehr erschrocken, bittet Eolea 5487 Mal darum, das bitte bloß für sich zu behalten, weil ihm das ja auch nur unter dem Siegel der allergrößten Verschwiegenheit gesagt worden ist. Und Eolea grinst in sich rein und sagt, ja, wahrscheinlich, wie du es allen anderen Leuten, denen du das erzählt hast, genauso als Versprechen hast abgenommen. Aber Eolea sieht da tatsächlich so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer drin. Zum einen, weil es eine genau definierte Anzahl an Menschen gibt, nämlich diese 7. Und diese Reue eben, nachdem er das ausgeplaudert hat, erscheint Eolea auch nicht gespielt, sondern eher echt. Also irgendwie könnte wohl was dran sein und es ist auch dem gesunden Menschenverstand nach eine relativ kluge Idee, sich von Naglimund aus nach Osten oder Südosten durchzuschlagen, weg von Erkühnland.
Also was
hast du irgendwas
Nö, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich habe nur festgestellt, was an diesem Land sich am schnellsten bewegen kann. Das sind definitiv die Nachrichten. Also
wobei wir da natürlich auch ein bisschen ein Auge darauf haben müssen, dass unsere Zeitlinien nicht immer synchron sind, ne?
Ja, eben, weil so wie es klingt, ist jetzt...
Also bei Miriamel haben wir den 2. Anitul. Da ist ja an Lav Mansa ist die Sankelanische im Edunitis abgebrannt. Dann sind die in dieses Schiff geflohen. Dann haben sie da jetzt, oder das ist jetzt der 1. Anitul, der Abend ist vor dem 2. würde ich jetzt sagen.
Wobei so. Bei Eolea ist es Ende Tiaga, also noch Ende des Vormonats, weil das steht da, glaube ich, irgendwo ziemlich eindeutig. Also es ums Wetter auch.
Ja, geht. Er ist da aber auch schon mal ein Weilchen unterwegs, ne?
Meinst du danach noch? Gut, kann sein.
Ja, der ist ja nicht von jetzt auf gleich den Griasbock hinunter und...
Naja, so als er ungefähr in Henisa Dark war am Ende des Tiaga-Monats Schneids. Also, ja, so Pi mal Daumen. Also eigentlich sind wir von der Zeit her bei allem in etwa gleich gerade.
Ja.
Deswegen wundert es mich ja eben, dass die Nachrichten sich so schnell verbreiten. Weil das muss ja dann
quasi... Ja, aber wenn der gerade frisch aus der Sankelanischen Edunitis gekommen ist, dann ist der gerade einmal zackig mit einem Schiff übers Meer gekommen. So würde ich das jetzt interpretieren.
Ja, schon, aber die Nachrichten müssen ja trotzdem erstmal vom Grasland bis nach Naban kommen und dann mit ihm übers Meer. Aber gut.
Nein, wieso? Die Sankelanische Edunitis ist doch in Naban. Oder meinst du jetzt die Nachricht, dass Josua entkommen ist?
Und in Grasland ist.
Ah, okay. Aber die Nachricht haben wir doch schon gehört, als Iskrim nur in der Sankelanischen Edunitis mit diesen Mönchen da gesessen hat. Da haben sie ihm das doch schon erzählt.
Wobei die Frage ist, ist es vielleicht sogar einer dieser Mönche? Das habe ich mir so überlegt.
Das wird nicht weiter aufgeklärt. Der Mönch bleibt auch tatsächlich namenlos, ne? Oder Priester ist es ja, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, und danach sehen wir eigentlich nur noch, wie Eolea über seine Reiseroute sinniert und sich überlegt, ob er sich traut, durch Erkühnland zu reiten oder das Ganze nördlich umgeht und dabei einen kurzen Abstecher nach Nat Mulak macht. Aber inwiefern diese Gedanken jetzt zu einem Ergebnis kommen, erfahren wir nicht, denn wir verlassen Eolea hier wieder.
Zurück auf die Erdnewolke, wo sich Kadrach mal wieder von seinem Essen verabschiedet. Bisschen Leitung kann er einem ja schon. Also
der seekrank ist halt nicht zu sein für, ist für die See gemacht.
Nee, seekrank zu sein ist nicht schön. Er betet jetzt mittlerweile auch eher zu als Mönch eher zu irgendwelchen Heidengöttern als zu Osiris Edon. Also es scheint ihm wirklich.
Naja, Brynjolf von den Himmeln ist ja schon, also von den Himmeln scheint ja schon einer zu sein, der da oben mit Himmel was zu tun hat. Vielleicht ist es bei Sturm auch nicht unbedingt der schlechteste Gott, um den anzupreisen.
Miriamel juckt es überhaupt nicht. Für die ist es noch.
Sie wundert sich darüber, dass Kadrach jetzt wieder zu den heidnischen Göttern betet. Kadrach erwidert daraufhin nur sehr trocken, er hätte den ganzen Nachmittag zu Osiris Edon gebetet, es hätte nichts genutzt. Er meinte, es wäre an der Zeit, mal was anderes auszuprobieren. Sehr pragmatische Lösung, Kadrach.
Und er entdeckt etwas im Wasser, nämlich eine dieser Kilper, die jetzt auch nicht unbedingt so hübsch zu sein scheinen irgendwie.
Das Haar wir hatten doch schon mal welche gesehen.
Ja, so ganz kurz, aber so richtig auch nicht. mehr so eine vage Ahnung davon, aber ich, auch Miriam, er sagt ja an der Stelle, das letzte Mal, dass sie welche gesehen hat, war in ihrer Kindheit und dann auch nicht von so nahem. Und der Kilper hat scheinbar die Ruhe weg und begleitet das Schiff eine Weile und guckt quasi zurück. Und auch Aspides kommt zu ihnen und leistet ihnen Gesellschaft.
Ja, der kommt da ziemlich plötzlich dazu und fragt Miriamel denn ja wieso, wann sie denn wohl schon mal Kilper gesehen hätte. Weil sie ja eigentlich, laut ihrer Tarngeschichte, ein kleines Baroniemädchen aus Kelocher ist, was irgendwo mitten im nördlichen Erkünland liegt, was also ziemlich weit von der Küste weg ist. Und da merkt Miriamel auf einmal, dass es ganz schön gefährlich ist, da so irgendwelche Geschichten sich auszudenken. Und muss sich da ganz schnell was aus den Fingern saugen, so nach dem Motto, ja, das war, als wir mal in Wendmünd zu einem Besuch waren. Für wie glaubwürdig hältst du diese Ausrede?
Ja, es ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber die Frage ist ja nicht, ob ich es glaubwürdig halte, sondern ob Aspides das war glaubwürdig halt.
Für wie glaubwürdig hält Aspides das oder für wie wahrscheinlich ist es das?
Ich glaube, der ist auch sehr skeptisch langsam. Vor allen Dingen, weil ja auch die Niski ihr nicht hundertprozentig glaubt.
Nein, ich will eigentlich noch was völlig anderes raus. Die Kilpa sind Tiefseewesen, die lange nicht in der Nähe der Küste gesehen worden sind. Und schon gar nicht an der Nordküste.
Okay.
Das war irgendwie schon mal irgendwann Thema. Also das ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Nur so.
Ja, also ich habe immer wieder mal so das Gefühl, dass Aspides sie testet und rauskriegen will. Also er glaubt ihr auch nicht, die Geschichte. Weil die Niski hat ja auch gesagt, wer auch immer sie ist, die glaubt die Geschichte nicht. Der wird ist ja nicht umsonst der beste Freund von Benigaris. Es wäre ja wahrscheinlich nicht, wenn er komplett auf den Kopf gefallen wäre. Und ich vermute auch mal stark, um ein bisschen sie mehr in Bedrängnis zu bringen und so ein bisschen in die Ecke zu drängen und noch ein paar weitere Logiklöcher zu finden, lädt er sie auch wieder zum Abendessen ein. Vor allen Dingen, da der arme Kadrach nicht kann und sie dann auch noch ohne seine Aufsicht ist. Wo ich mir gedacht habe, bitte sag halt einfach nein. Sie sagt mehr so vielleicht, lässt sich dann aber trotzdem drauf ein. Also ich dachte, halte ich jetzt auch nicht für die schlauste Entscheidung. Zumal sie an dem Abend dann diesen gleichen Fehler macht wie Aspides am Abend zuvor. Sie trinkt eindeutig zu viel.
Ja.
Und isst kaum was. Also dass das gleich, dass dann der Alkohol gleich im Kopf steigt, das hätte ich ja auch verraten können.
Eigentlich sollte sie das ja auch wissen, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Verlegenheit. Sie ist sich da auch überhaupt nicht sicher, in was für einer Situation sie da ist. Und ja, einerseits hat sie halt einen Crush auf Aspides, andererseits weiß sie eigentlich genau, dass er zum Feind gehört. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, müsste Miriamel eigentlich auch klar sein. Also je eigentlich mit klarem, gesundem Menschenverstand, wie Kadrach ihn tatsächlich mal wieder bewiesen hat, wäre es wirklich das Schlaueste, sich so weit wie möglich von Aspides fernzuhalten, um sich nicht noch weiter in irgendwelchen Geschichten zu verstricken. Denn das passiert ja genau das passiert ja an diesem Abend. Aspides versucht sie ja auch so tatsächlich ein bisschen auszufragen, ne? Und Miriamel muss sich echt konzentrieren, damit ihr wieder einfällt, wie, welchen Namen sie ihrem Vater gegeben hat, ihrem imaginären Vater.
Baron Seemann.
Ja, ist das nicht süß?
Was ich mir auch gedacht habe, wo anscheinend wirklich Aspides so ein bisschen die Logiklöcher abklopft, ist dieses, naja, gibt es einen bestimmten Mann, den ihr versprochen seid, wo ich mir denke, warum wollte sie denn ins Kloster eigentlich? Was hat sie denn da erzählt? Weil normalerweise, wenn so ein junges Mädchen mit von dem Vormund ins Kloster gebracht wird, dann hätte ich jetzt erwartet, dass sie im Kloster bleibt als Nonne. Also wäre der bestimmte Mann doch irgendwo eher Osiris Edon, dem sie versprochen worden ist.
Ja. Wer weiß.
Und das, was jetzt Aspides abzieht, das geht ja schon fast nicht mehr als Flirten durch. Das ist ja schon mehr als aufdringlich.
Es ist eindeutig übergriffig, oder?
Definitiv. Der fängt ja dann auch noch an, sie zu betatschen. Und das ist genau die Stelle, wo ich gemeint habe, wo ich mir denke, nee, geht gar nicht. Ich mag den Typen nicht. Und das ist das, was ich meine, wenn sie sich irgendwo als Schneiderstochter ausgegeben hätte, dann hätte es blöd laufen können und sie hätte sich definitiv in seinem Bett wiedergefunden, weil dann wäre sie ja Freiwild gewesen. Der Adelstitel ist jetzt meiner Meinung nach das Letzte, was ihn noch irgendwo rettet, wo er noch ein bisschen Anstand hat.
Mhm. Okay. Wir werden zu diesem Thema nochmal bei Gegebenheit zurückkommen.
Okay.
Ja, finde ich völlig in Ordnung. Ich meine, klar, als Schneiderstochter wäre sie da jetzt quasi freiwillig gewesen. Da hätte sie allerdings wahrscheinlich nicht auch noch dieses großartige Abendessen genutzt. Das wäre dann wahrscheinlich eher so gewesen, so nach dem Motto, hier, ich bin Graf und du jetzt komm her.
Ja, genau. Mhm. Ich meine, er hat ja, glaube ich, damals schon einen Abstecher in die nächste bessere Stadt mit Benigaris gemacht. Wir können uns alle denken, was sie da gemacht haben. So kurz vor der Schlacht auch nochmal ein bisschen Spaß gehabt. Mhm. Also an ihrer Stelle wäre ich mit Aspides wirklich sehr vorsichtig und würde so viel Abstand zwischen ihnen, die beiden bringen wie möglich. Immerhin ist sie ja dann so schlau, dass sie feststellt, sie braucht frische Luft, weil dann dieser Raum ja auch noch irgendwie beräuchert ist mit irgendwelchen Duftmittelchen. Essen tut sie fast nichts, trinken tut sie zu viel und stellt dann fest, ja, ein bisschen frische Luft wäre nicht schlecht. Und man dachte, ja, das ist das Beste, was du gerade machen kannst. Aber selbst da wird er ja aufdringlich und legt den Arm um sie und ist besorgt.
Ja, ja. Nun ja. Aber Miriame wehrt sich ja auch nicht wirklich. Das muss man ja auch mal sagen. Ne?
Ja, trotzdem.
Was?
Ja, muss sie das? Muss er jede Frau anbaggern, angraben?
Die ja, na, ist schon klar. Du hast schon völlig recht. Aber sie macht auch nicht mal Anstalten. Ich meine, klar, abgesehen mal davon, dass sie angetrunken ist. Aber sie macht noch nicht mal Anstalten davon, sich zu wehren. Sondern sie lässt ihn ja auch gewähren. Was natürlich wieder damit zusammenhängt, dass sie halt schon diesen Crush auf ihn hat. Ne? Also, sie ist da selber auch, glaube ich, fürchterlich verunsichert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die jemals in ihrem Leben ernsthaft verliebt gewesen ist.
Außer in Simon.
Ja, und das mit dem Simon, das will sie sich ja nun selber auch nicht so wirklich eingestehen.
War ja nur ein armer kleiner Küchenjunge. Ja, ja.
Ja, ja,
ja. Ja, ja, aber immerhin bringt sie jetzt dann doch irgendwann mal ein bisschen Abstand zwischen die beiden. Gott sei Dank. Nachdem sie da irgendwo unter einer Plane saßen und gekuschelt haben quasi. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass Aspides das nicht mag?
Ja, das haben wir jetzt zur Kenntnis genommen.
Ja, wenn man im Endeffekt könntest du ja schon diese Flucht vor ihm als Abwehr deuten irgendwo. Also, naja. Schlafen kann sie jedenfalls auch nicht. Also sie flüchtet sich in ihre Kabine, merkt dann auch, dass Aspides sich in seine zurückzieht.
Und sie ist dann aber auch sehr froh, dass Kadrach in der gleichen Kabine auch schläft, ne?
Weil sie ja dann doch irgendwo ein bisschen einen Aufpasser hat.
Ja, auch wenn Kadrach schläft und schnarcht und es sei ihm ja gegönnt. Ich glaube, es gibt nichts Fürchterlicheres, als seekrank zu sein. Ich möchte das nicht ausprobieren. Nein, danke.
Nee, möchtest du nicht. Ich hab das schon durch. Nachdem sie aber nicht schlafen kann, geht sie doch wieder raus, wieder an Deck, wo sie dann auf Gan Itai trifft, die versucht, die Kilper zur Ruhe zu singen.
Das Lied bog sich vor und zurück und nähte die stürmische Nacht zusammen wie ein silbergrüner Faden.
Da muss ich an Aditu denken. Und wie Simon und sie nach Jaui Tinukai gekommen sind.
Die Assoziation liegt tatsächlich nahe. Es ist anscheinend dieselbe Art von Magie, die Niskis ja auch aus dem Garten kommen. Genauso wie die Sithi und die Nornen. Das ist schon irgendeine Art...
So eine Art Zauberspruch oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, es macht sehr den Eindruck danach. Also das war so meine Assoziation damit.
Ja, Miriamel sitzt dann da an Deck, leistet Gan Itai quasi Gesellschaft, hört ihr einfach nur zu, solange bis die Niski müde wird. Und dann unterhalten sich die beiden ein Weilchen. Und das Gespräch ist sehr interessant und aufschlussreich, finde ich.
Ja, zum einen erzählt Gan Itai davon, dass sie zu den Tinukidaya gehört. Hm? Also bei mir fängt es damit an, dass sie davon erzählt, dass sie zu den Tinukidaya gehört, weil zu diesen Meereskindern. Wobei es mich dann, wenn ich das so ausspreche, ein bisschen wundert, dass Miriamel das nicht weiß, weil sie ist doch sonst immer so aufs Meer versessen und lange Zeit in der Nähe des Meeres aufgewachsen.
Ja, sie weiß, was Niskis sind, aber sie weiß nicht, dass die Niski eine Untergruppe der Tinukidaya sind. So rum wird, glaube ich, ein Schuh draus.
Okay.
Ne, Niskis kennen wir ja schon, die hatten wir ja schon, wir hatten ja schon Nin Reisu getroffen auf der Jubel von Imitin. Ich glaube auch, dass Miriam schon vorher Niskis gesehen hat, aber sie wusste halt nicht, dass Tinuke Daya das sind, was aus dem Garten kommt. Und viel interessanter finde ich halt das, was Gan Itai danach erzählt. Magst du mir da mal ein bisschen was zu?
Ich hatte nur, Miriam hat auf jeden Fall noch diese Assoziationen, dass eigentlich Niskis so ähnlich wären wie Vranna. Das haben wir gedacht, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Das hätte ich ja komplett, wobei, keine Ahnung, was habe ich denn damals gesagt? Ist zu lang her. Vielleicht, weil das alles so aus diesem Gebiet da unten kommt.
Ich meine vor allen Dingen das hier. Erst seitdem wir hierher gekommen sind, haben sich einige von den Kindern des Seefahrers verändert. Manche haben dem Meer gänzlich den Rücken gekehrt, was für mich so unverständlich ist, als stelle jemand das Atmen ein und behauptete, so lebe es sich hervorragend. Welche anderen Tinuke Daya kennen wir denn schon?
Die Zwerninge, die ja unter den Bergen sind.
Du meinst die Unterirdischen?
Ja. Wurden nicht auch als Zwerninge gezeichnet?
Ja. Genau.
Kennen wir sonst noch welche?
Nein, aber die sind ja nun von ihrem Äußeren her ganz anders als das, was wir von den Niskis zu hören kriegen.
Ja, vor allen Dingen, weil sie halt die meiste Zeit auch nicht wirklich ans Licht kommen.
Und letzten Endes ist es halt so, dass die Tinuke Daya sich im Laufe der Zeit an die gegebenen Umstände anpassen. Die sind zwar eine sehr langlebige Rasse, wie die Sithi und Nornen auch, aber halt nicht ganz so langlebig und sie können sich verändern. Und zwar deutlich schneller, als wir das so von unserer, ich sag's jetzt mal, Erdenevolution her kennen.
Ja, stimmt. Dafür, dass sie so lange schon da sind, haben sich die Niskis und die Unterirdischen schon weit voneinander entfernt.
Und sie erzählt dann ja auch, also Miriam sagt ja dann auch, sie dachte, Niskis wären sowas ähnliches wie Vranna. Und daraufhin erwidert Gan Itai ja nur ganz trocken, naja, vielleicht haben die Vranna auch einfach nur lange genug, so wie wir auch, den Nacken gebeugt. Denn, du erinnerst dich, die Tinuke Daya sind die Diener der Nornen und der Sithi gewesen.
Ja. Ähnliches hatten ja auch schon die Unterirdischen gesagt.
Ja, genau. Ach, das wird spannend, wenn wir Brüder des Windes lesen.
Aber Gan Itai sagt auch, sie hat entschieden, dass nichts Böses an Miriam ist. Mhm. Aber sie lässt schon so durchblicken, dass sie ihr nicht glaubt. Also sie weiß, dass da hinter der Geschichte eher was anderes steckt, aber nichts, was irgendwo sie jetzt in Gefahr bringen würde.
Sie, sowohl im Sinne von sie, Gan Itai, als auch sie im Sinne von die erdene Wolke. Denn das betont Gan Itai ja auch immer wieder, dass ihre wichtigste Priorität das Schiff ist.
Ja, beziehungsweise sie sagt ja dann auch, wem meine Treue gehört, das ist schwieriger zu erklären, als du ahnen kannst. Also weiß nicht, was sie damit sagen will, ob dann wirklich ihre Treue oder ihre Priorität immer eins nur das Schiff ist und die Besatzung. Ich weiß es nicht. Kein Kommentar. Da ist das Schild. Aber ja, fürs Erste ist, wie auch immer man es sagen will, Miriam jetzt Geheimnis bei Gan Itai sicher, weil sie ja, glaube ich, nicht wirklich was erzählt, aber sie ja, bedrängt sie da auch nicht weiter. Sie tröstet sie ja eh noch, weil Miriam schon sagt, ja, ich habe ja eigentlich auch gar kein Zuhause mehr.
Ja, Miriam bricht da wohl auch so ein bisschen zusammen, ne? Also ich glaube, dass das auch alles ein bisschen viel gewesen ist jetzt. Nicht nur diese Flucht aus Nabban, man überlege mal, sie ist da auch vor 2 Tagen knapp dem Tod entkommen, auch wenn sie das selber nicht wahrhaben will, sie ist da auf so einem Schiff gestrandet, außerdem immer noch so, naja, ganz nüchtern wird es auch nicht sein, immer noch nicht wahrscheinlich, also da kann das halt schon mal passieren, dass einem da so die Kontenance entfleucht.
Ja, so ausgedrückt, ja. Mhm. Miriam sagt halt nur, dass sie in Gefahr ist und ja, die Niski ist da eher besorgt auch um sie, wobei sie dann auch wieder die Kilpa in den Schlaf singen muss. Weil die lassen ihr, glaube ich, nicht viel Pause. Noch irgendwas zu dem Kapitel zu sagen? Außer, dass der Kapiteltitel Tiefe Wasser sich höchstwahrscheinlich gerade auf die Passagen mit Miriam bezieht.
Herr Eoler befindet sich allerdings auch mit Abingat an einem Ort mit Wasser. Och, und nun ja, er segelt da auch so ein bisschen ins Unbekannte, segelt in Anführungszeichen. Ja, ja. Also, finde ich schon.
Kapitel 24, die Hunde von Erkester?
Ja. Yep. Ich hätte gleich was zum Kapiteltitel zu sagen.
Sag mal, mal schauen, ob du das gleiche gefunden hast wie ich.
In jedem Abschnitt ist irgendwo eine Metapher mit einem Hund drin.
Ja, kennst du es mir auch aufgefallen.
Also, irgendwie, irgendwo findet sich da immer so ein Bildchen.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich habe es mir auch angestrichen.
Okay, gut. Haben wir das schon mal geklärt.
Fangen wir bei Josua an, der mit seinen Gefährten Richtung Norden reitet und den wir das letzte Mal in Kapitel 21 gesehen haben, in Folge 17, also gerade erst, als sie Gadrinzed verlassen haben.
Auch da wieder wunderschöne Bilder. Stumpf glänzend wie eine angelaufene Silberader schlängelte sich der Steflot unter dem düsteren Himmel. Und wir sind wie so oft und so gerne bei unserem Kamerakind Deonot, der diese Rolle ja häufig übernimmt, wenn wir in der Gesellschaft von Prinz Josua sind.
Ja, dem aber auch dieser Fluss ein bisschen seltsam vorkommt, weil irgendwie...
Du erinnerst dich an den Fluss im Aldehorte?
Ja.
Auf dem Miriamel, Binabek und Simon unterwegs waren und wo Simon sich so ein bisschen lustig machte und ihm dann prompt der weiße Pfeil ins Wasser und er selber hinterhergefallen ist. Mhm. Das ist, glaube ich, oder nehme ich mal an, sehr ähnlich, denn wir nähern uns jetzt auch wieder dem Land der Sisi. Mhm.
Ja, und es geht ja nicht nur ihm so, es geht ja auch Strangia so.
Es geht allen so.
Ja, wobei der, glaube ich, die weniger wegen des Flusses nervös wird, sondern wegen der Feenkreise. Also dieser, was so kreisförmige Gewächse von Pilzen sind, die es übrigens wirklich gibt.
Ja, ja, ich weiß. Das möchtest du jetzt wissen, woran das liegt und woher das kommt? Das ist biologisch und botanisch ziemlich einfach zu erklären.
Ja, weil die von der Mitte immer nach außen wachsen.
Ja, was tun Pflanzen? Sie breiten sich aus, ja. Und was sind Pilze? Nichts anderes als sichtbare Dingsies von diesen unterirdischen Myzelen. Genau so ist es nämlich. Ne? Ja.
Aber gut, zurück zum Steflot, der ungemein lebendig wirkt für Deonot. Ja. Ja, und Gudrun will eben nicht in der Nähe dieser Pilze schlafen und wo dann irgendwann die anderen sagen, ja, es ist eigentlich wurscht, weil wenn wir jetzt schon im Sisi-Land irgendwo uns befinden, ist es dann auch schon wurscht, ob jetzt die Pilze näher oder weiter weg sind. Das ist dann das kleinste Problem.
Woran merkt man denn ganz besonders, dass es sich hierbei um ein Land handelt, was so ein bisschen anders ist? Wer von den Gefährten bemerkt das denn als erster eigentlich so richtig?
Lilith?
Nee.
Nee. Ah, stimmt, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Auf Strupp.
Auf Strupp mit seinen Sternen hinaus, genau. Ich fand es, also die erste Bemerkung über Strupp war halt so nach dem Motto, wo ich denke, ach ja, den gibt's ja auch noch. Und dann schreibt Ted auch, dass der alte Strupp, der auf den ganzen Reisen so viel und fest geschlafen hatte, dass er allmählich nicht mehr ein Gepäckstück als ein Mitglied der Gesellschaft zu sein schien. Da denke ich, von dem haben wir also deswegen lange nichts gehört. Aber der wird jedenfalls halt wach und guckt in den Himmel und sagt, die Sterne stimmen nicht. Und im ersten Moment denkst du natürlich auch, was plappert der da für ein Zeug? Aber er scheint ja dann doch klaren Moment zu haben. Er sagt halt auch genau, okay, wir haben Anfang Anitul und der Sternenhimmel müsste so und so aussehen und ich bin nicht altersblöde. Ich beobachte den Sternenhimmel schon länger, als die meisten von euch leben. Und der Sternenhimmel sieht überall in Ostenart gleich aus. Und hier sieht er halt anders aus.
Ja, was zum einen fehlen ihm Sterne, zum anderen gibt es Sterne, die er nicht kennt. Also ja, da merken wir das ganz deutlich, dass wir nicht mehr so in, dass alles ein bisschen verschoben ist.
Ja, genau, verschoben. Das ist genau der richtige Ausdruck, glaube ich.
So ähnlich hatten wir das ja auch, glaube ich, auf Simons Reise nach Shaui Tinukai. Da ging es ja auch, wo er gesagt hat, irgendwie so im rechten Winkel zur normalen Welt. Mhm. Dann holt sich Vara noch so ihre Quality-Time mit Josua. Ich habe so das Gefühl, sie müssen... Also es ist immer wieder, sind es diese Stellen, wo ich mir denke, ich mache mir ernsthaft Sorgen um Josua, ob er das Ende des Buches noch erlebt, weil manche Stellen fühlen sich immer noch so ein bisschen nach Abschied an. Und machen wir das noch ein letztes Mal und dieses Mal? Ja, kein Comment. Weil das ist halt, also das klingt jetzt... stark danach, als müssten sie ja 4 Tage nach der Hochzeit mal so die Hochzeit noch offiziell vollziehen, damit sie wirklich und ordnungsgemäß seine Ehefrau ist. Na, nicht, dass wir daran Zweifel hätten, dass die beiden was miteinander haben. Sie ist schließlich schwanger, aber gut. Muss alles seine Richtigkeit haben. Ja. Es ist halt wieder so ein Punkt, dass sich so anfühlt, so, ja, gönnen wir den beiden noch ein bisschen Zweisamkeit. Wer weiß, wie lange sie die noch haben. Und am nächsten Morgen wird dann Deonov wach vom Weinen Lelets. Und das ist gefühlt für ihn das erste Mal, dass er das Kind überhaupt irgendwie hört oder irgendwas von ihr hört. Er selber hatte einen Traum. Ich glaube, das sollte ich vielleicht doch noch erwähnen, weil Simon ist nicht der Einzige, der hier irgendwas träumt, sondern Deonov hat von einem großen weißen Baum gestanden, dessen Blätter Flammen waren. Irgendwelche großen weißen Bäume hatte doch Simon auch schon im Träumen, oder? War da nicht was?
Eigentlich hat er ja große weiße Berge. Er hat ja von dem gefrorenen, ja, den Udum-Baum, ne? Ja. Also den gefrorenen Wasserfall.
Ich dachte, wir hätten danach aber auch noch mal was gehabt. Aber komme ich eh nicht mehr drauf. Aber ja, fängt jetzt auch Deonov an zu träumen. Und Gudrun ist auch davon wach geworden und Lelith zeigt jetzt da irgendwo zum Horizont, wo der Sturm aufzieht. Also da haben wir auch hier den Sturm, der aus dem Norden kommt und bedrohlich wirkt.
Wobei der ja eigentlich rein geografisch gesehen im Norden eher ankommen müsste als im Süden, weil Miriam mit ihrem Schiff, die sind ja doch ein bisschen weiter im Süden letzten Endes, ne? Ja, gut, aber ja, ne, mit den Zeitlinien, das hat Ted nicht so ganz. Ne?
Ja, nehmen wir es so hin.
Ja, gut.
Aber immerhin, Josua macht sich da auch Gedanken, sagt auch, es gibt hier keine gewöhnlichen Stürme mehr. Also gerade nach dem, was die in Naglimund erlebt haben, glaube ich, dass die da erst recht vorsichtig sind. Weil da fing ja auch quasi alles mit einem Sturm an. Und sie machen sich schleunigst weiter auf den Weg, damit sie so schnell wie möglich am Stein des Abschieds ankommen. Bei der nächsten Rast kümmern sich Deonov und Ison um die Pferde, die da getränkt werden und ja, eigentlich alle irgendwo langsam kaputt sind und K.O. und ihnen die Kraft fehlt. Und sie entdecken dann als erstes, dass aus dem Süden sie von Fackeln verfolgt werden. Und das wirkt so ein bisschen so wie umzingeln. Aus dem Süden kommen irgendwelche Fackeln, von Norden kommt ein Sturm. Und dann,
Ja, wobei ich vielleicht noch finde, wir sollten erwähnen, dass wir uns eigentlich schon relativ spät am Abend befinden, ne?
Ja, sonst würden wir
die Fackeln. Es ist also auch schon dunkel. Die sind also den ganzen Tag tatsächlich stramm durchgeritten.
Ja, und die beiden denken, wie ja die anderen dann später auch, dass sich bei den Fackeln sicherlich um Fengbald und seine Männer handelt. Und genau, nachdem das dieses Kapitel Hunde von Erkester heißt, fand ich die Vermutung eigentlich ganz naheliegend, weil okay, waren zwar jetzt nicht die Hunde von Erkester, die Simon damals verfolgt haben, aber der Hochhaus hatte ja auch seinen eigenen Zwinger.
Ich musste da tatsächlich wirklich an Ingen Jäger denken als erste Mal, aber Moment, Ingen Jäger hat ja nichts mit den Hunden vom Hochhaus zu tun. Das sind ja die aus Nakiga. Aber ja, ich hatte auch erst Assoziationen zu den Hunden von Nakiga und nicht zu denen von Erkester. Ja.
Ja, genau. So ging es mir nämlich auch, weil ich mir gedacht habe, naja, Simon ist ja damals auch von irgendwelchen Hunden verfolgt worden.
Ja, was tun?
Flüchten wie die ganze Zeit schon.
Ja. Eigentlich hatten sie ja gedacht, sie würden nicht verfolgt werden. Weswegen sie dann ja auch eigentlich nur noch gesagt haben, komm, jetzt das Land steigt an und es scheint ja doch so zu sein, dass wir so langsam vielleicht doch da ankommen, wo wir hinwollen. Und naja, rumtrödeln wollen wir jetzt auch nicht, aber wir müssen jetzt nicht mehr so uns beeilen, weil nach 4 oder 5 Tagen schien es jetzt so, dass es dann doch eher ein bisschen, dass sie es dann doch aufgegeben hatten. Aber, tja, fehlgedacht.
Ja, Josua verteilt noch die Bogen, die sie gekriegt haben. Mit diverser anderer Ausstattung von den Frithing-Leuten. Weil er selber eignet sich ja jetzt nicht unbedingt als Bogenschütze. Also dürfen das Deonov und Ison übernehmen. Ja, Brütz, irgendwann hilft alles nichts mehr und sie werden dann doch eingeholt. Und Josua sucht sich noch das beste Plätzchen, damit sie sich einigermaßen verteidigen können. Ison und Josua legen an.
Deonov.
Danke.
Kein Problem.
Aber Deonov ist auch dabei zu zielen, wird aber irgendwie, ist da irgendwas, was ihn davon abhält und der Pfeil, den er eigentlich auf jemanden von der Verfolgergruppe schießen wollten, findet glücklicherweise nicht das richtige Ziel. Also irgendwie ist da wieder was mit Flügelschlagen und irgendwelchen Krallen, die von seinem Kopf sind. Und man dachte, ah, guck, Gelo ist da. Warum hält die den Deonaut ab?
Ja, wobei unsere Gefährten noch gar nicht wissen, dass Deonaut da ist. Denn das, also Deonaut wird irgendwie Kopf, Schulter irgendwo von etwas von oben getroffen. Und es ruft auch jemand von oben Halt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um diejenigen, die da mit den Fackeln angeritten kommen. Das ist nämlich tatsächlich so, dass das nicht Fengbald ist, sondern dass es sich um Hodwig und seine Thrithing-Reiter handelt. Das sind irgendwie 2 Dutzend, die da angeritten kommen. Der erste Gedanke ist natürlich so nach dem Motto, Hodwig, ist Fikolmi mitgekommen? Nein, nein, sagt er dann. Also wir haben uns hier alleine auf den Weg gemacht. Und Gott sei Dank ist hier jetzt nicht viel passiert. Und Deonaut sagt auch, ja, Osiris Edon sei gedankt, dass jetzt hier nicht mehr passiert ist. Und dann erst tritt Geloe wohl aus den Schatten und sagt, naja, du kannst Osiris Edon gerne danken, aber ich war da jetzt auch nicht so ganz unbeteiligt dran. Und das ist eigentlich der Moment, in dem Deonaut dann denkt so, was passiert hier jetzt gerade? Er macht sich dann auch Gedanken, wieso Geloe da in seinen Klamotten steht. Beschließt dann aber doch, dass es vielleicht besser wäre, da nicht so genau drüber nachzudenken. Und es gibt auch viel zu viel zu bereden, als dass sie sich da jetzt lange mit aufhalten.
Wobei, das ist so ein bisschen, kriege ich ein bisschen Knoten im Kopf, wo man dachte, ach, jetzt ist Geloe auf einmal nackt geflogen. Vorher hat uns das nicht interessiert. Da war sie, dann hätte sie ja eigentlich, als sie Leute verlassen hat, ihre Kleider zurücklassen müssen. Hat sie das? Zumindest haben wir es nicht
erfahren. Weißt du nicht?
Ja, ja.
Hm. Weißt du aber nicht?
Offensichtlich ist sie nackt, wenn sie sich in eine Eule verwandelt. Ich glaube, dass in tiefsten Herzen Deonaut das weiß. Er will es nur nicht wahrhaben.
Er will da, glaube ich, nur nicht drüber nachdenken, weil es ihm irgendwie Angst macht. So, ne? Es kommt ja nachher dann nochmal, irgendwie einen Tag später, sinniert er da ja auf dem Pferd reitend nochmal drüber her, weil Geloe neben ihm herreitet. Ich glaube, er ist da so, was ich nicht weiß, ist vielleicht besser, wenn ich da nicht zu sehr drüber nachdenke. Wir springen nach Erkester.
Ja, zu Rache, dem Drachen, die durch die Eisenhändlerstraße eilt, die teilweise recht verlassen ist. Sie hat da irgendwo irgendwelche Besorgungen wohl gemacht. Die Gebäude wirken so, als würde irgendeine Seuche Erkester verwüstet, weil irgendwie die Hälfte davon leer steht und die Leute irgendwo aufs Land geflüchtet sind.
Es macht also schon einen sehr, sehr trostlosen, verwahrlosten und auch heruntergekommenen Eindruck. Ne? Rachel erzählt ja dort oder denkt dann ja auch, dass es ganz schön schwierig war, das zu kriegen, was sie haben wollte. Was das genau ist, kriegen wir in diesem Abschnitt nicht gesagt, hinter was sie daher ist.
Weil ich ja so die Vermutung habe, dass sie sich irgendwie eine Waffe besorgt hat.
Ja, das denke ich auch.
Also sie versteckt sie ja auch unter ihrem Mantel.
Mhm. Und Rachel ist ja sowieso nicht besonders gut zufrieden, denn seitdem dieser Komet letztes Jahr am Himmel gewesen ist, kommen ja die Schreckensnachrichten eine nach dem anderen. Also nicht nur, dass Johann Priester tot ist, dass Simon tot ist und jetzt das große Unglück in der sankelanischen Edonitis. Da hören wir dann auch mal so die offizielle Version, dass nämlich für den Überfall auf die sankelanische Edonitis die Feuertänzer verantwortlich gemacht werden.
Ähnliche Ausrede, die auch Miriam hatte.
Ja, wobei aus unterschiedlichen Gründen, würde ich mal so sagen. Ne?
Aber sie eignen sich anscheinend gut als Sündenböcke.
Genau.
Also von der zeitlichen Einordnung muss es ungefähr eine Woche her sein. Also weil die ganze letzte Woche ist kaum von etwas anderem gesprochen worden. Ja, und auch auf dem Hochhorst selbst hatte wohl Rachel in letzter Zeit nachts irgendwelche schwarz gewandeten Figuren gesehen. Also auch da scheinen wir das irgendwelche Wesen ihr Unwesen zu treiben. Die sie in den Heckengärten gesehen hat, von den Kammern aus, nachdem sie auf einen Stuhl geklettert ist und rausgeguckt hat.
Möchtest du bitte mal dazu dich gerade äußern? Was sind das für Wesen?
Immer noch die Nornen?
Ja, definitiv. Rachel hat die ja beobachtet und die sind zwar schwarz gewandelt, aber dann sieht sie oder erhascht sie mal einen Blick auf eins von diesen leichenblassen Gesichtern. Also Ich denke schon, dass das definitiv die Nornen sind.
Ja, das hatten wir ja, glaube ich, auch in den Kapiteln um Gutwulf, dass es ja immer wieder so, oder irgendwer gesagt hat, dass die Nornen so nach und nach auf den Hochhorst kommen.
Ja, und auch, dass sich da diese, die räumliche Anordnung im Raum verschiebt, dass sich die Menschen auch auf dem Hochhorst verirren und dass da auch nichts mehr so ist, wie es war. Also irgendwie scheinen die Nornen da das zu schaffen, dass sich die Realität auch in Richtung einer, ich nenne es jetzt mal Sisi-Nornen-Realität verschiebt.
Ist ja jetzt nicht irgendwie verwunderlich, nach dem, was wir jetzt mit Aditu schon erlebt haben.
Nur noch mal, um es so ein bisschen wieder ins Gedächtnis zu bringen eigentlich. Ne?
Ja, es gibt ja auch das Gerede darüber, dass Pyrates und Elias irgendwo mit dem Teufel selbst irgendwo im Bunde sind und dass das halt irgendwelche Höllenwichte sind. Ich weiß halt nicht, inwieweit das gemeine Volk da überhaupt an Nornen oder Sisi oder irgendwas in der Richtung denkt. Aber für die ist alles ein bisschen unheimlich.
Mhm.
Aber sie merken, dass da auf jeden Fall was vor sich geht. Und sie erzählt ja auch, dass so die Hunde in Erkäste umherstreifen. Da kommen dann, glaube ich, unsere Kapitelnamensgebenden Hunde dann vor, die sich hier um irgendwas zanken, das auf der Straße rumliegt. Und sie will sich da auch gar nicht drüber Gedanken machen, was es war. Weil es gibt auch Geschichten, dass die irgendwo nachts in irgendwelche Häuser springen würden und da die Besitzer totbeißen würden. Also
wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass Elias ja nun die Köpfe seiner Feinde über dem Nerolak-Tor aufspießen lässt, stellt sich ja auch die Frage, was machen die mit dem Rest der Körper? Diese Frage, der möchte ich auch nicht gerne weiter nachgehen.
Nee, die hat also, sich mir gar nicht gestellt, danke.
Bitte, ja.
Die hatte ich schon vorher verdrängt.
Wenn wir schon bei so Gruselgeschichten sind, bitte danke, denn dass die ordnungsgemäß beigesetzt werden, das halte ich für ein Gerücht.
Ja, so gesehen möchte ich jetzt erst recht nicht wissen, warum sich die Hunde zanken, danke.
Ja, ich dachte es mir schon.
Ne? Ja, Rachel möchte es auch nicht und die macht um die Hunde den größtmöglichen Bogen und macht sich wieder auf ihren Weg nach Hause. Ja. Nachdem ihr einer der Hunde sie sich nochmal genauer anschaut und dann doch wieder von ihr quasi ablässt. Ja, nicht die schönste Stimmung in der Orchester.
Nee, überhaupt nicht. Ganz definitiv nicht.
Also vor den Hunden, also von so einer ganzen Hundebande hätte ich auch Angst gehabt, da verstehe ich sie.
Ja, also von verwilderten Hunden auf jeden Fall.
Noch irgendwas zu diesem Abschnitt?
Mm-mm. Mm-mm.
Dann wechseln wir direkt auf den Hochhorst zu Gutwulf und Elias auf einem Balkon. Ich dachte mir im ersten Moment, Gutwulf ist noch da, sollte der nicht langsam sich auf den Weg machen. Aber ich glaube, genau darum geht's, weil nämlich die Erkühngarde aufmarschiert.
Genau. Und auch da wieder, ne? Gutwulf wusste, was für Gerüchte unter seinen Kriegern umgingen. Also Geschichten von nächtlichen Schreckgespenstern. Es herrschte auch eine Stimmung der Unruhe und also es ist halt alles irgendwie, die fühlen sich da alle auch nicht mehr wohl. Und dann zieht halt, wie gesagt, dieser Sturm auch auf. Der dreut ja hier auch.
Und wirklich bemerkenswert finde ich, dass wir jetzt erfahren, dass Gutwulf sich dazu entschieden hat, zu desertieren und zu Josu überzulaufen. Also ja, dass er in letzter Zeit mit seinem König nicht zufrieden war, das haben wir mitbekommen, aber es ist ja eigentlich sein Freund und das hat mich dann doch überrascht. Also so vor allen Dingen in dieser vollen Konsequenz, dass er sagt, okay, ich nehme jetzt die Erkühngarde, reite mit der raus, wer mir dann weiterhin folgen will, der darf das gerne tun und ansonsten mache ich mich auf den Weg zu Josu und sollte der wirklich nicht mehr leben, dann schlagen wir uns irgendwo als Gesetzlose durch. Aber das fand ich dann für einen Mann und Dritter wie Gutwulf schon eher bemerkenswert.
Mhm.
Überrascht.
Ja, aber er ist halt auch definitiv der Meinung, dass Elias nicht mehr der Elias ist, mit dem er mal befreundet war, ne? Hat sich auch einfach viel verändert.
Weil er so glaube ich, in der Unterhaltung so ein bisschen das Gefühl bekommt, dass Elias was ahnt. Jetzt quasi könnte er Gedanken lesen, aber ich glaube, bevor sie so weit kommen, gesellt sich auch noch unsere Lieblingsfigur Pyrates zu ihnen, der also auch wieder aus der sankelanischen Edonitis zurückgekehrt ist.
Und damit ja schon seit einer Woche für Gesprächsstoff sorgt, wie wir ja von Rachel erfahren haben. Genau.
Weil Gutwulf da ein bisschen skeptisch anscheinend ist, weil er fragt ja dann auch. Und so, Priester, ich hörte, ihr hieltet euch in eben jener Nacht in der sankelanischen Edonitis auf, als der Lektor ermordet wurde.
Mhm.
Und wir wissen jetzt, dass der neue Lektor Veligis ist. Mhm. War das der, der als letztes bei Ranessin war, der auch so irgendwie so unsympathisch war?
Ich meine ja.
Ja, ne? Und den ja, ja. Miriamel von Weitem noch gesehen hatte, bevor sie ihre eigene Audienz hatte bei Ranessin.
Mhm.
Und irgendwo an einer Stelle hatte ich noch das Gefühl, dass Elias so einen kurzen, lichten Moment hatte. Ich weiß noch nicht mehr wo.
Da, wo er dann vielleicht sagt, mein Volk sieht nicht, scheint nicht glücklich.
Ja, genau, mhm. Das war das. Mhm. Und so frei nach dem Motto, mir ist ihm aufgefallen, dass es kalt ist und sein Volk ist nicht glücklich, weil normalerweise ist ja Elias derjenige gewesen, der ihm als letztes auffällt, dass es eiskalt ist, weil der hat ja alle Fenster zum Lüften auch bei der größten Kälte aufgerissen.
Genau.
Und da macht er mal kurz den Eindruck, dass er mal so wieder ein bisschen da ist, aber dann auch nicht für lange. Außerdem kommt jetzt der Angriff von hinten und Pyrates wird angegriffen. Hat auf einmal anscheinend einen Dolch zwischen den Schulterblättern oder einen Messergriff. Und eine alte Frau war das wohl. Das geht mal stark davon aus, dass das unsere liebe Rache war, die Pyrates hier angegriffen hat. Und Rache wahrscheinlich für ihren Simon nehmen wollte.
Ja, da gehe ich auch von aus. Also nein, brauchst nicht nur von ausgehen, sondern ist so. Ne? Eine wild um sich blickende alte Frau. Mhm. Ach so, und Pyrates Lippen gaben in einem grausigen, hundeartigen Grinsen voller Qual und Wut die Zähne frei. Ja, da haben wir die Hunde wieder.
Ich glaube, die hatte ich in dem Moment übersehen.
Ja, macht nichts. Hattest du wahrscheinlich was anderes zu bedenken.
Und tatsächlich, genauso überraschend, finde ich, dass Gutwulf Rache ja quasi Vorsprung verschafft, indem er sich
ja,
auf
ja, ja, Moment, jetzt mal langsam. Langsam mit den jungen Pferden. Ich finde nämlich tatsächlich erst noch dieses Gefühl, dass er da irgendwie, ist das denn erst später oder ist das zeitgleich? Die Frau auf dem Boden bewegte sich, als schwimme sie in einer zähen Flüssigkeit. Also Pyrates scheint da auch wieder mal ein bisschen mit der Zeit rumzuspielen, oder?
Ja, es ist gefühlt, passiert alles irgendwie gleichzeitig.
Ja, gut, okay. Wir haben da wieder dieses Zeitlupe, ja?
Ja.
Aber das war doch auch da alles.
Muss ja eigentlich.
Doch, genau. Gutwulfs träge Bewegungen und stumpfe, hoffnungslose Gedanken gaben ihm das Gefühl, als stecke er und alle anderen plötzlich in tiefem, erstickendem, klebrigen Schlamm. Da geht das schon los.
Mhm.
Ja, also sobald Rachel da irgendwie auf den Balkon tritt, dann erst versucht Gutwulf, sich da nochmal einzumischen. Und ihm ist das, glaube ich, selber auch nicht ganz klar, wieso und weshalb er das getan hat. Vielleicht war das auch einfach so. Ja, er hat ja nun auch tatsächlich kein gutes Bild von Pyrates. Die beiden sind ja schon immer sehr aneinander geraten. Was ja auch der Grund ist, warum Elias jetzt möchte, dass Gutwulf vom Hochhaus runterkommt, damit die beiden sich aus dem Weg gehen können. Und Wulf hat ja auch schon mal darüber nachgedacht, was man gegen Pyrates unternehmen könnte. Und vielleicht ist das jetzt einfach so dieses, ich nutze die Gunst der Stunde, denn vielleicht können wir es zusammen dann schaffen, uns dieser scharlachroten Priesterfledermaus zu entledigen.
Ja, nicht so ganz. Funktioniert, glaube ich, nicht so ganz.
Nein, aber ja, ich finde tatsächlich, dass man das doch bei Gutwulf da jetzt nachvollziehen kann.
Ja, also ne? Er macht doch auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entwicklung durch.
Mhm. Aber das habe ich ja schon immer gesagt. Gutwulf macht nicht.
Ja, hast du. Fängt bald eher, glaube ich, nicht. Privat ist auch nicht mehr.
Fängbald macht sich nur aus dem Staub. Naja, okay, blödes, schlechtes Wortspiel. Und das war auch kein, ne, das schoss mir nur gerade durch den Kopf.
Zurück auf den Balkon zu Pyrates und Gutwulf. Ja, der sich dann irgendwie auch gegen Gutwulf wehrt, den irgendwie packt, ich glaube sogar irgendwo am Kopf packt und dann weiß Gutwulf irgendwie nichts mehr für eine Weile. Also der scheint mal hier kurz das Bewusstsein zu verlieren. Und als er wieder wach wird, ist es irgendwie dunkel um ihn. Er hat Schmerzen, weiß nicht, wo er ist, weiß vielleicht gerade noch, wer er ist, hört Stimmen, kann das irgendwo weit noch so weit zuordnen, dass das Elias und Priorates sind, die sich unterhalten.
Mhm, genau.
Im ersten Moment kann er sich auch irgendwie nicht verständlich machen. Er hat überlegt, haben sie ihn irgendwo ins in seine Gemächer gebracht, in sein Bett gelegt. Ich hatte irgendwie fast schon kurz die Befürchtung, dass sie Gutwurf irgendwo in ein Verlies gebracht haben, weil er ja Priorates angegriffen hat und damit der alten Frau geholfen hat. Aber dem ist nicht so. Er schafft es dann doch, sich irgendwie bemerkbar zu machen, und dann stellt Elias fest, oh, Gutwurf lebt ja doch noch. Also der muss wohl ziemlich übel aussehen.
Ja, können wir jetzt vielleicht erst noch mal ein bisschen auf dieses Gespräch zurückkommen, was Elias und Priorates da führen? Weil da bist du ja jetzt ziemlich drüber hergeprescht.
Ja, ich glaube, Priorates möchte Rache. Weil es kann ja nicht sein, dass ihn irgendjemand angreift.
Mhm.
Und wirklich schlecht zu gehen wegen diesem Messers in seinem Rücken scheint es ihm auch nicht gerade.
Also ich finde ja erst schon mal nett, wie er Rachel da betitelt. Scheuerhexe.
Sagt der Richtige. Sagt die rote Priester-Fledermaus.
Ja, nun, gut, ne? Dann verdächtigt Priorates tatsächlich Gutwulf auch, mit Rachel unter einer Decke zu stecken. Das finde ich auch nochmal sehr interessant. Also Priorates traut hier Gutwulf wieder deutlich mehr Schlechtigkeiten zu, als letzten Endes in ihm drin ist. Ich meine, er war ja nun schon auf dem Weg zu desertieren, aber ganz so schlimm war es dann doch nicht. Das glaubt Elias dann nun auch nicht. Und ja, Priorates will Rache, aber Elias sagt ihm dann auch, komm, du musst dich erstmal ausruhen und du bist verletzt und dies, das, Ananas. Und sagt Priorates, alles ganz egal, ich will erstmal meine Rache, und wenn ich den ganzen Hochhorst auseinandernehme, ich finde die. So, und dann geht Priorates und dann erst schafft es Gutwulf ja, wieder was von sich zu geben.
Also noch zu dem, was Priorates sagt, er ist stark geworden, oder ich bin stark geworden, Elias. Es gehört mehr als ein Dolchstoß dazu, mich zu beseitigen.
Ja.
Mhm. Also es wird nicht einfach, den loszuwerden.
Und dann kann Gutwulf sich halt verständlich machen, stottert da Elias Namen hervor. Und da erst wundert sich dann Elias so nach dem Motto, wie, du lebst noch.
Was ich aber trotzdem allen auch ein bisschen schockierend finde, wenn doch denn Gutwulf sein Freund ist, dann hat er trotzdem noch so diese Ruhe, sich erstmal mit Priorates über irgendwelche Dinge zu unterhalten, als mal abzuchecken, ob sein Freund überhaupt noch lebt oder Hilfe braucht.
Also ich glaube, die sind tatsächlich als tot abgehakt. Der liegt da, der ist bewusstlos, ja. Der hat, wie sich jetzt rausstellt, also das komplette Gesicht verbrannt. Auch Priorates machte da nicht so den Anschein, als wenn ihm da irgendwie was, gut, dem liegt da sowieso nichts dran, aber ja. Ne?
Und so wie es aussieht, lebt Gutwurf zwar, ist aber blind. Deswegen ist auch alles schwarz um ihn.
Mhm.
Also wird es jetzt für Gutwurf in extra Zeit nichts mit desertieren?
Nee, vermutlich eher nicht. Und auch da wieder, ne? Gutwulf heult auf und dann strich ihm der König über den Kopf, wie man einen alten Hund beruhigt.
Ja. Ne? Also wir haben jetzt einen schwer verletzten Gutwulf, der desertieren wollte. Eine Rachel auf der Flucht. Ich hoffe, dass sie sich einen guten Fluchtplan zurechtgelegt hat oder gut verstecken kann. Weil Priorates sollte sie jetzt in nächster Zeit nicht über den Weg laufen. Ich hätte mir eh schon ernsthaft Gedanken um sie gemacht, ob sie das diese Szene überlebt.
Ja, scheint aber so, dass sie da irgendwie doch noch durch das Eingreifen von Gutwulf halt die Kurve gekriegt hat, ne?
Zumindest hat sie einen Vorsprung.
Ja.
Ja, wieder zurück zu Josu.
Mhm.
Dann hast du jetzt dann die Gelegenheit, um das mit Hodwig.
Ach so, ja. Genau. Also um das kurz zusammenzufassen, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die Zusammenstellung bei den Thrithing-Völkern eher so eine Art, ja, mehr oder weniger freiwilliger Zusammenschluss ist. Denn, wie sich also rausstellt, Hodwig war auch nicht der Einzige. Es ist wohl vielen im Stamm des Hengstes sehr sauer aufgestoßen, wie Fikolmi da mit seinen Gefangenen umgegangen ist. Das haben wir ja schon gesehen, weil sie ihn dann ja auch, die haben ja mit denen Waren getauscht, die haben ihnen Decken und Essen zur Verfügung gestellt und diese ganzen Sachen. Und
ja, nicht nur das. Sondern ihm passt es ja eigentlich auch nicht, dass Fikolmi in quasi Eigenregie erlaubt hat, dass Fengbald, also dass eine ganzer Trupp berittener, bewaffneter, so einfach durch die Thrithinge durchmarschiert, ohne dass Fikolmi sich mit irgendjemandem beraten hat. Im Gegenteil, er hat sie ja sogar quasi eingeladen. Das passt den meisten überhaupt nicht.
Das hat halt dazu geführt, dass sich eine relativ große Gruppe von diesem Stamm des Hengstes abgespalten hat. Also Hodwig ist inzwischen zu unseren Reisegefährten mit ungefähr 20 Reitern aufgeschlossen. Er sagt, es sind allerdings noch ungefähr 100 oder 80 hinter uns. Die haben nämlich ihre Wagen dabei, weil wir haben nämlich jetzt diesen Stamm des Hengstes einfach mal verlassen. Und wir haben jetzt beschlossen, wir gehen erstmal mit euch und gucken mal, und was ihr so vorhabt, und entscheiden dann später, wie es für uns weitergeht. Und er ist sich auch sehr sicher, dass Fikolmi sich nicht aufmachen wird, um sie einzuholen. Denn das würde ja belegen, dass Fikolmi seinen Stamm nicht mehr im Griff hat. Es scheint ja so, dass ihm da im wahrsten Sinne des Wortes die Zügel aus der Hand gleiten. Und wenn er sich dann jetzt noch aufmacht und so ein, ich sag mal, paar, in Anführungszeichen, Leuten hinterher rennt, die da nicht mehr bei seinem Stamm sein wollen, würde das ihn noch mehr dazu bringen, dass er quasi sein Gesicht verliert.
Zumal, was jetzt zwar nicht so deutlich gesagt wird, aber was mich dieses Gebiet, in das sie ja jetzt reiten oder in dem sie sich jetzt aufmachen, das ist eigentlich auch ein Gebiet, das von den Thrithing-Leuten bisher eigentlich eher gemieden wurde. Also hängt es vielleicht auch damit zusammen. Der arme Fengbald jedoch muss jetzt leider um das Gebiet des Hengststammes drumrum reiten.
Ja, das hat ihm Hodwig dann wohl auch klar gemacht. Das fand Fengbald nun überhaupt nicht gut.
Oder wie war das? Hodwig hält den Graf Fengbald für einen törichten, gefährlichen und sehr von sich eingenommenen Mann. Ja, das beschreibt Fengbald ganz gut.
Definitiv, ja.
Außerdem hat auch Hodwig seine Wette abgeschlossen auf Josuas Kampf. Und Josua hatte ihm 4 gute Pferde eingebracht.
Ja, manchmal muss man was wagen, ne?
Ja, vor allen Dingen, er hat ja nur einen Fohlen eingesetzt und hat dafür 4 Pferde gekriegt. Also.
Ja, da ist der Return of Invest schon nicht schlecht, sagen wir es mal so.
Ja. Jedenfalls Hodwig und seine Leute, die gehen jetzt erstmal zurück zu ihren Wagen, um die alle nachzuholen. Sie wollten halt quasi erstmal sagen, also wir sind hinter euch, ihr braucht euch jetzt erstmal um uns keine Gedanken machen, beziehungsweise um Fengbald keine Gedanken machen. Damit sind die jetzt auch auf dem Up-to-Date quasi. Und Gelu sagt, ja, wir sollten uns aber alle ein bisschen beeilen, zum Stein des Abschieds zu bekommen, damit wir den möglichst dann vor den Sturm erreichen, der uns ja immer noch nicht in Ruhe lässt.
Ja, sie unterhält sich da auch nochmal mit Deonord, und da fand ich dann halt auch wieder sehr interessant, so, ja, dass Deonord halt so sagt nach dem Motto, ihr guckt so finster, gibt es noch irgendwas, was ihr uns sagen müsst? Und sie erwidert dann, die Schwierigkeit, eine weise Frau zu sein, liegt darin, dass man manchmal gerade genug weiß, um berechtigte Furcht zu empfinden, aber trotzdem keine besseren Antworten hat. Also das finde ich auch so, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Ja, oder beziehungsweise ich weiß, dass wir in Gefahr schweben, aber ich kann halt jetzt auch gerade nichts dagegen machen. Also auch sie sorgt sich wegen diesem Sturm und sagt eigentlich auch, dass der, also ich gehe mal davon aus, sie nennt keine Namen und keine Bezeichnung, aber ich gehe davon aus, dass sie vom Sturmkönig redet, dass der kurz davor ist, den Gipfel seiner Macht zu erreichen.
Ja, definitiv, genau.
Und schließlich erreichen wir ihn auch endlich mal. Den Sesuadra, den Stein des Abschieds. Mhm. Nachdem unser ganzes Buch heißt.
Ja, aber die Rede ist von ihm ja nun schon deutlich länger, ne? Also, ja. Ich hätte dich vielleicht mal fragen sollen, wie du dir den Stein des Abschieds vorstellst, bevor wir da hinkommen.
Ich überlege, ob auf der Ausgabe mit Farbschnitt nicht sowieso eine Abbildung davon ist. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so einen großen Hügel. Also Hügel ist schlecht, ist schwierig. Wie Josua hat es so schön beschrieben. Der erinnert ihn an den Flisterborg. Und wo ich mir gedacht habe, macht Sinn, weil da sind ja auch irgendwelche seltsamen Zeremonien abgehalten worden.
Was sind denn für Zeremonien auf dem Sesuadra abgehalten worden?
Weiß ich ja noch nicht, aber bestimmt hat das Ding wird, Stein des Abschieds. Da haben sich die Sithi und die Nornen voneinander getrennt. Deswegen ist es ja der Abschiedsstein. Gerade noch gerettet. Also gehe ich mal davon aus, dass auch diese Erhebungen, Hügel, wie auch immer, irgendwelche Bedeutung für die Sithi haben. Oder auch die Nornen.
Möglich. Wird jetzt auch nicht, ne? Ja. Aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Also 500 Ellen hoch. Wenn man mal so grob rechnet, ist eine Elle.
Es sind 571 Meter laut Google.
Das hängt davon ab, was für Ellen du zugrunde legst. Ich wäre jetzt eben bei Elle gewesen, hier so 30 Zentimeter, das heißt 3 Ellen, 1 Meter, dann wären es aber auch immer noch 250 gewesen. Also das ist ein Fels, der da steht, der ist ziemlich hoch, der ist alt, der ist aber tatsächlich auch bewachsen. Und unsere Reisegruppe fragt sich da jetzt, jetzt, was kommt jetzt?
Ja, jetzt hoch. Also geht's jetzt einfach nach oben. Ich glaube, Vara macht sich auch nochmal so ein bisschen Gedanken, weil sie sich in dieser Gegend nicht so wirklich wohlfühlt, weil sie auch sagt, ihr Volk hat das schon diese Gegend, dieses Tal schon seit ewigen Zeiten gehasst und gefürchtet. Und Deonod beginnt so langsam so ein bisschen Zuneigung zu ihr empfinden. Das hat er wohl bisher noch nie so gemacht.
Zu Vara, ne?
Ja. Ja. Mhm. Das ist halt auch wieder so eine Stelle, wo ich mir dann wieder Gedanken um Josua mache, weil Deonod hat ja den Auftrag, wenn mit Josua irgendwas ist, hat er sich um Vara und das Kind zu kümmern. Ja, es kann ja sein, dass ich komplett auf dem falschen Dampfer bin, aber ich muss ja, wenn ich schon irgendwelche Theorien aufstelle, die auch untermauern.
Ja, ja, alles gut. Zur Kenntnis genommen. Mhm.
Also, wir schlängeln uns jetzt um diesen Stein des Abschieds nach oben. Da geht wohl in Spiralen ein Weg hoch. Vorbei an, was für Steinen? Warte, das sind...
Marksteinen.
Ja, danke. Genau, die meine ich. Bitte. Immer in Gruppen von 12 Stück. Und irgendwann mal 12 mal 12, also 144. Ein bisschen mehr mal, also so komische in der Gegend rumstehende Steine gab es ja auch auf dem Thistleborg, aber damals glaube ich wesentlich weniger. Mhm. Beziehungsweise ist ja der Simon damals, glaube ich, auf einem wesentlich direkteren Weg hochgekommen.
Ja, ich glaube, der Thistleborg ist auch nicht so hoch wie der Sesuadra. Und alleine aufgrund der Tatsache, dass der Thistleborg ja in der Nähe von Assur ist, wird er sicherlich auch seine Rolle zu spielen gehabt haben. Ganz von ausgehen. Ne?
Ja. Also. Ja, und oben angekommen, da scheint sowas, ich stelle es mir vor, wie so eine Art Tempel oder so zu befinden, die relativ groß ist auch, wo die ja sich irgendwo ja, quasi das Lager aufschlagen wollen. Und Josu ist eigentlich begeistert und er sagt, ja, das können wir ganz gut verteidigen. Hier können wir erstmal bleiben.
Genau. Betonung auf erstmal, ne? Da sind sie sich, glaube ich, alle drüber einig, dass das jetzt auch keine Dauerlösung ist, aber es hilft jetzt erstmal so nach dem Motto, lass uns mal Luft holen und
ja, den mal raufziehenden Sturm, schauen wir mal, wie viel Gelegenheit haben sie haben zum Luft holen, aber ja, Josu sagt halt, wir gehen nicht weiter und Gilo sagt halt, ja, wenn auch nicht für immer. Also, ja, aber kurze Verschnaufpause vielleicht erstmal.
Genau.
Hoffe ich. Für Josua.
Wir mal. Vielleicht macht er sich dann auch auf in die ewigen Jagdgründe. Sabrina redet das ja nun seit 3 oder 4 Episoden quasi herbei. Nein, schauen wir mal. Es wurde in unserem Discord auch schon angemosert. Also wenn Sabrina das jetzt nicht erwähnt hätte, hätte die liebe Anna das unerwartete oder doch erwartete Ableben von Josua schwer getroffen. Bin ja mal gespannt, ob wir dieses Ableben noch erleben. Naja, ich nicht. Ich weiß es, aber... Kein Kommentar.
Da ist es hier.
Genau.
Ja, war es soweit, oder?
Ja.
Zu den 2 Kapiteln.
Ich denke, dass es das für dieses Mal war. Genau. Wir sind ja auch schon wieder locker flockig, kratzen wir schon wieder an der 2-Stunden-Grenze. Für euch da draußen, es wird natürlich nachher alles noch geschnitten, das heißt, es ist ein bisschen weniger. Aber 2 Kapitel sind halt doch immer so... eine Stunde 15 bestimmt.
Ja, das nutze ich gleich als Überleitung. Das haben wir nämlich am Anfang noch nicht besprochen. Bis zum nächsten Mal haben wir gesagt, nur ein Kapitel?
Ja, genau.
Gut, also bis zum nächsten Mal dürfen alle nur Kapitel 25 mit mir lesen. Du kennst sie ja eh schon.
Ich lese es aber trotzdem nochmal. Ich bin ja artig. Ich habe heute auch artig gelesen, nicht so wie beim letzten Mal, so mehr so drüber hergeschludert.
Heute. Ich lese seit Tagen, aber gut.
Ich brauche da halt nichts. Ja, aber das ist doch vernünftig. Ich meine, ich bin dann diejenige, die sich dann mit dem Schneiden wieder länger beschäftigt. So sind die Aufgaben hier gut verteilt. Das ist doch alles gut. Ne? Deswegen bist du ja auch diejenige, die immer sagt, wie viel wir beim nächsten Mal besprechen, weil du das immer in deinem Alltag unterbringen musst. Mhm. Punkt. So.
So. Ja, das sind 36 Seiten, das reicht völlig.
Ja. Ne?
So. Sonst noch was? Noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen?
Nö. Ich bin für heute gut zufrieden.
Dann abgesagt. Schauen, ob ich das noch hinkriege. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben auf Instagram, Facebook oder über die E-Mail-Adresse zgetpodcast@gmail.com. Bei allen Nachrichten bitte an die Spoilerwarnung denken, aber das kriegt ihr eigentlich immer ganz gut hin. Ansonsten ist der Place to be für sämtliche Diskussionen unser heißgeliebter Discord-Server, wo ihr euch passend zu jedem Kapitel einzeln austauschen könnt oder auch in der Gruppe und auch neuerdings über sämtliche andere Buchempfehlungen. Gibt es auch einen eigenen Kanal?
Ja, da bin ich nicht ganz unschuldig dran.
Ja, macht nichts.
Aber ich möchte diesen Podcast nicht damit auch noch fluten. Also, ne? Ja.
Macht nichts. Mein Buchkonsum ist in den letzten Monaten auch stark angestiegen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auf sämtlichen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns bewerten könnt, das auch tut. Und am besten und am schönsten sind natürlich die 5 Sterne und auch schriftliche Rezensionen werden von uns sehr gerne gelesen.
Jawohl. Bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Bis bald. We'll be right back.
erstmal finde ich, wir machen jetzt erstmal, glaube ich, dann mit der neuen Königin weiter, oder?
Macht Sinn, ja.
Ein bisschen mehr Enthusiasmus hätte ich jetzt aber schon erwartet.
Ja, bitte. Jetzt besser.
Nee, das war zu gekünstelt. Aber ist klar, egal was du jetzt machst, ist eh nicht richtig.
Eben.
Das ist egal.
Egal, was ich mache, ist das Falsche.